Habt ihr es auch schon mal erlebt, dass ihr, wenn ihr mal ruhig werdet oder durch andere angesprochen werdet, dass Sachen aus der Kindheit heraus immer noch lebendig ist? Viel lebendiger. Und mir fiel eben ein, das liegt daher, weil ja in der Kindheit das Hirn noch nicht so vollgestopft ist. Da ist noch viel Platz. Und was als Kind aufgenommen wird in unserem Hirn, das bleibt auch haften. Und da gibt es so einige Sachen, die sind mir haften geblieben. Und zwar auch Fußball. Das war 1960. Was war das für ein ereignisreiches Jahr im deutschen Fußball? Weiß das einer? Sind hier Fußballfans?
Oh.
Dann bin ich ja beruhigt, dass ich hier nicht Bayern München stehen habe oder 1860. 1960 war das letzte Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Danach begann die Bundesliga. Und ich war gar nicht einverstanden mit diesem neuen Modus. Ich fand die Endrunde immer spannend. Da musste man wie bei der Weltmeisterschaft immer die beiden letzten herausspielen. Und dieses Spiel ist mir so haften geblieben bis zum heutigen Tag. Und daran musste ich auch denken, als ich an diese Predigt und auch an das Thema heranging. Das Endspiel war zwischen dem HSV und 1. FC Köln. Erste Halbzeit, nix, los. Dann in der 52. Minute von Köln das 1-0. Uwe Seeler, kennt den noch jemand? Ja, ich muss sagen, als ein Teil meiner Teenagerzeit habe ich in Hamburg erlebt. Bin dort zur Schule gegangen und dann könnt ihr euch vorstellen, weshalb Uwe Seeler noch in meinem Herzen ist. Der gleicht aus in der 53. Minute. Gerd Dörfel, auch eine große Größe, neben Dieter Seeler, der war auch noch dort. Und dieser Müller, der Dörfel schießt das 2-1 und Müller vom Köln schießt in der 84. Minute den Ausgleich. Und dann geschah etwas. Ich bin extra in Bünde geblieben, um mir das im Fernsehen anzuschauen. Hat mir 50 Pfennig damals gekostet. Ich musste in der Kneipe eine Bruna kaufen. Dann ist der Ausgleich zum 2-2 gefallen. Und Uwe Seeler, uns Uwe, sagt man in Hamburg, der geht zum Mittelpunkt. Und damals musste ja der Ball noch nach vorne gespielt werden beim Anstoß. Nicht wie heute, kann man es gleich nach hinten tun. Das ist ja geändert worden. Es musste nach vorne gespielt werden. Und er geht mit dem Ball zum Mittelpunkt und hebt den Arm und schaut zurück. Das ist mir so drin geblieben. Dann legt er den Ball auf den Mittelpunkt, der Schiedsrichter pfeift und es geht los, 1 Meter nach vorne und dann wird der Ball nach hinten geschossen zum Dieter Seeler. Und Dieter Seeler macht eine lange Flanke in den gegnerischen Strafraum und da steht uns Uwe und schießt das 3-2. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich gefreut habe als Hamburger Jung? Das ist so drin geblieben, das ist so drin, das werde ich bis zur Bahre nicht vergessen. Manchmal hat es den Anschein, dass wir zurückliegen. Mein Gott, nicht, wenn wir uns bequem machen auf dem Sofa oder jetzt, wenn die Sonne rauskommt, auf der Liege im Garten. Dann liegen wir zurück. Die Leistung in der Schule, könnte ich auch so manche Storys erzählen, lag ich auch immer zurück. Die Wettbewerbsanforderungen werden immer mehr. Leistungsdruck am Arbeitsplatz, da kommen wir ins Hintertreffen, nicht? Dann liegen wir zurück. Die Verpflichtungen in der Familie, der Frau ein guter Ehemann zu sein, der den Müll runterbringt, der die Spülmaschine ausräumt. Habe ich auch verkehrt gesagt. Es geht ja um den Mann, eine gute Ehefrau zu sein, auch mal zu kochen, wenn es sein muss. Kürzlich habe ich auch so ein Erlebnis gehabt mit meinem Sohn, der hatte Spätschicht. Ich musste Essen kochen, weil meine Frau in der Bahnhofsmission arbeitete. Und da habe ich auch gehirnt, was mache ich denn? Da lagen noch ein paar Pellkartoffeln fertig und die habe ich dann geschnippelt, beziehungsweise in so Viertel gestanden. und dann gebraten und dann Zwiebel drüber. Und da habe ich den Sohn Bescheid gesagt, dem Claudius, jetzt komm mal, das Essen ist fertig. Und dann isst er das so genüsslich. Und dann fragt er auf einmal, hast du das gekocht? Ich sage, ja. Ja, sagt er, so habe ich die Kartoffeln am liebsten. Das erste Mal habe ich die so gegessen bei meiner Tante Johanna. Da war noch ein kleiner Bub. Danach hat er noch oft diese Kartoffeln so gegessen. Aber das erste Mal hat er nicht vergessen, wie er das erste Mal diesen Geschmack auf der Zunge hatte. Den Kindern müssen wir gute Eltern sein. Ist auch ein Thema für sich. Vorbild sein, dass andere auf uns schauen können. Und in der Gemeinde, boah, müssen wir auch spuren. Müssen wir laufen. Und wenn es nicht so läuft, werden wir vielleicht angesprochen. In meiner ersten Pastorenstelle hatte ich ein Erlebnis. Ich kam dorthin und kurz vorher ist ein Ehepaar in das Dorf gezogen. Das Ehepaar ist vorher in Braunschweig in einer großen Gemeinde Mitglieder gewesen, nicht zu Gast, Mitglieder gewesen. Und dann kamen wir mal ins Gespräch, musste ja die Leute also kennenlernen. Und dann sagte der Bruder auf einmal zu mir, ja, sagt er, hier in Schwülper ist das ganz anders als bei uns da in der Kälberwiese. So heißt die Straße, wo die Kirche da war. Wenn wir da mal am Sonntag nicht da waren, fiel das gar nicht auf. Fehlen wir hier mal einen Sonntag, werden wir gleich gefragt, wo warst du letzten Sonntag? Da hat es dann eher so ein bisschen schwierig gehabt. Auch das kommt in einer kleinen Gemeinde vor, dass man fragt, wo warst du letzten Sonntag? Und auch im Glaubensleben geraten wir in Verzug. Die Anforderungen des Wortes Gottes sind so hoch gesteckt. Da steht dann in Römer 12, Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Boah, das ist doch der tägliche Kampf, nicht? Und dann geschieht es, das Böse wird immer stärker. Ich habe auch in der Jugend geboxt und dann komme ich mir immer wieder vor, so als kleiner Amateurboxer und Cassius Clay ist mein Gegner. Ich will ihn nicht als böse bezeichnen, aber dieses Bild, kriege ich einen Kinnhaken nach dem anderen. Geht dann nicht ein Ruck wie damals beim HSV? Geht dann nicht ein Ruck durch mir, ist die Verzweiflung nicht mehr weit? Wir benötigen an den Knotenpunkten unseres Lebens ein bewusstes Herr dennoch. Was sagt Gott zu Kain? Die Sünde lauert vor der Tür, du aber herrsche über sie. Boah. Du aber herrsche über sie. Obwohl der Text ausgelegt ist, ich lese ihn dennoch. Ich habe die Zürcher Bibel auf meinem Nachtschrank liegen und gestern Abend, bevor ich ins Bett ging, die Augen zumachte, habe ich nochmal die Zürcher Bibel genommen, um den Predigtext für heute zu lesen. Und ich fand das hier ein wenig schöner. Deshalb lese ich jetzt mal nach der Zürcher Bibel, Jeremia 20 von Vers 4 bis 18. Du hast mich überredet, Herr, und ich habe mich überreden lassen. Du bist stärker als ich, du hast gewonnen. Den ganzen Tag lang bin ich ein Gespött. Jeder macht sich lustig über mich. Wenn immer ich rede, schreie ich auf. Gewalttat und Unterdrückung rufe ich. Den ganzen Tag lang gereicht mir das Wort des Herrn zu Hohn und Spott. Und wenn ich sage, ich werde nicht an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen sprechen, dann wird es in meinem Herzen wie brennendes Feuer. Eingeschlossen in meinem Gebein. Und ich habe mich abgemüht, es zu ertragen. Und ich kann es nicht. Von vielen habe ich Gerede gehört. Grauen ringsum, erstattet Bericht, lasst uns Bericht erstatten. All mit denen ich Frieden hielt, lauern auf meinen Fall. Vielleicht lässt er sich verleiten, dann wollen wir ihn überwältigen und unsere Rache an ihm nehmen. Der Herr aber ist bei mir wie ein mächtiger Held. Deshalb werden meine Verfolger straucheln und sie können nicht gewinnen. In tiefer Schande stehen sie da und ohne Erfolg. Eine ewige Schmach, sie wird nicht vergessen werden. Der Herr der Herrscharen aber prüft die Gerechten. Er sieht Nieren und Herz. Deine Rache an ihnen werde ich sehen, denn dir habe ich meinen Rechtsstreit anvertraut. Singt dem Herrn, lobt den Herrn, denn aus der Hand der Übeltäter hat er das Leben der Armen gerettet. Verflucht ist der Tag, an dem ich geboren wurde. Der Tag, an dem meine Mutter mich geboren hat, sei nicht gesegnet. Verflucht ist der Mann, der meinem Vater die Botschaft brachte, ein Sohn ist dir geboren. Wie glücklich hat er ihn gemacht. Und jener Mann soll sein wie die Städte, die der Herr umgestürzt und deren er sich nicht erbarmt hat. Dann wird er Schreie hören am Morgen und Kriegslärm am Mittag. Denn es hat mir nicht den Todesstoß gegeben im Mutterleib, und meine Mutter wurde nicht mein Grab, und ihr Leib bleibt nicht schwanger für immer. Warum nur kam ich aus dem Mutterleib? Um Mühsal zu sehen und Qual? In Schande sind meine Tage vergangen. Boah, muss man durchatmen. Ich bleibe beim Bild des Fußballs. 5 Gegentore kassiert hier der Jeremia. Jeremia 4, 1, 4 bis 7. Und das Herrnwort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Die Berufungsgewissheit scheint verflogen zu sein, war nicht mehr da, war gestrichen aus der Erinnerung. Jeremia sucht die Schuld für seine augenblickliche, bedrückte Gemütsbewegung bei Gott. Du hast mich überredet. Du hast mich überredet. Vergessen wir nicht auch manchmal die Begeisterung unserer Bekehrung? Wer so richtig tiefe, tolle Bekehrung erlebt? Boah, ich bin durch unsere Stadt getanzt und habe gesprungen, obwohl ich damals nicht charismatisch angehaucht war. Jeder dachte, der ist verrückt. Aber ich habe mich so gefreut, ich war so begeistert von dem, was da geschehen ist. Mit Zaru Suda singen wir fröhlich in Dur, hier ja nicht in der Gemeinde. Ich habe den Asaf schon mal gefragt, ob er das Lied kennt. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Das haben wir damals in der Jugend gesungen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Und es ist interessant, mal die Biografie von Sadhu Sudha Singh zu lesen. Der hatte keinen Evangelisten, der ihm das Evangelium erzählt hat. Der hatte noch nicht mal ein Bibelfetzen in der Hand. Der war auf der Wanderschaft durch Indien und hat eine Christuserscheinung. Und die war so überwältigt, dass er sein Leben verändert hat und ist weiter als Prediger des Evangeliums durch Indien gezogen. Und dann geschieht es, dass unser tolles Bekehrungserlebnis, das haben wir in Dur gesungen, und dann verändert es sich in Moll. Trauergesang. Zurück zu Jeremia. Jeremia benutzt ein Wort, das ich eben so mit überredet wiedergegeben habe. Das sagt nicht die ganze Stärke des Hebräischen aus. Es gibt auch andere Übersetzungen, die heißen dann, du hast mich betört. Du hast mich betört. Du hast mich beredet. Du hast mich verlockt. Du hast mich beschwatzt. Kennen wir ja auch manchmal, nicht? Wenn wir mit jemandem zusammen sind und der will uns unbedingt seine Meinung, Versicherungsvertreter, Zeitungsvertreter und so weiter und so weiter. Der hat mich beschwatzt, sagen wir dann nachher, wenn wir wieder beim klaren Kopf sind. Dieses Wort wird hier gebraucht. Gott, du hast mich beschwatzt. So empfindet er die Verse 4 bis 7. Jeremia kommt sich so vor wie jemand, der beschwatzt wurde. Ich finde das hier eine ehrliche Sprache. Manchmal wage ich es auch, mit dem Herrn so zu reden. Habt ihr schon mal so mit Gott geredet? Oder mit Jesus? Ich ja. Die Psalmen sind mir da immer ein Vorbild. Und ich denke, zu dieser Ehrlichkeit müssen wir wieder zurück. Wenn uns letztlich passt, dass wir es Gott einfach mal erzählen. Da fällt uns kein Stein aus der Krone und unser Vater im Himmel wird auch nicht böse. Der holt keinen Stock aus der Ecke und gibt uns ein paar Hiebe. Das tut er nicht. Wir dürfen ihm unsere Empfindungen sagen so, wie wir es fühlen. Die erste Beule ist ja im Netz. Kaum hat er sich aufgerafft, der Jeremia schlägt es wieder ein. Herr, dein Wort erfüllt sich doch nicht. Jahrelang verkündigte Jeremia den Menschen Gottes Willen. Wisst ihr, wie lange? 40 Jahre. 40 Jahre hat er gepredigt. Und keiner hat sich, neutestamentlich gesprochen, bekehrt. 40 Jahre. Er hat vor dem Tempel Freiversammlungen gehalten. Er predigte durch das Land ziehend, so wie Sadhu Singh oder andere auch nach ihm. Er sprach vor Königen und Fürsten über den Ratschluss Gottes. Er ermutigte die Priester, ihren gottverlassenen Lebenswandel zu ändern. Und anschaulich mahnte er, Kapitel 1, ihr müsst mal, wenn ihr Zeit habt, heute Nachmittag die ersten 25 Kapitel lesen. Eine großartige, bildhafte Sprache, die er hier ansetzt. Vom Mandelbaum, das ist der erste Baum, der erste blühende Baum in Israel. Deshalb wird er auch Wächter genannt, er wird auch, also dass man aufwacht. Der siedende Topf, auch das ist so ein Bild, so aus dem Norden kommend, als Feinde Israels. Oder das andere ist vielleicht eher bekannt, Götzenbilder nennt er als Vogelscheuchen. Er macht sich lustig, er ist ein Satiriker. Töpfer, er geht zum Töpfer und sieht, wie der Klumpen wieder neu geknetet werden muss, weil das Gefäß nicht anständig gut wurde nach der Vorstellung des Töpfers. Er hat es wieder gemacht und wieder gemacht. Oder den Topf, den er dann zerschlagen muss. Und das Ergebnis seiner bildhaften Sprache, er wurde mit Armen und Beinen in den Stock gelegt. In dunklen, muffigen Zisternen, so liest man es bei ihm, bei Fröschen und anderem Gewürm hat er Tage und Nächte verbracht. Seine schriftlich abgefasste Predigt wurde verbrannt vor dem König. Und seine Gegenspieler triumphieren über ihn. Das Volk ließ sich nicht zur Umkehr bewegen. Das ist uns doch nicht fremd, oder? Wie lange betest du schon für deinen Nachbarn, für deinen Arbeitskollegen? Wie lange betest du schon für Verwandte? Wir haben kürzlich einen Besuch gemacht bei einem Ehepaar. Wir wurden gerufen, wir sollten sie mal besuchen. Und dann kam es auch raus. Ach, unsere Verwandtschaft kennt Jesus noch nicht. Und wie lange beten wir sie schon für sie? Und das ist ihr Herzenswunsch, so im tiefen Nieder war ja nicht. Nur ganz anders. Nichts geschieht. Dranbleiben, weiterbeten, nicht aufgeben, das ist doch hier angesagt. Mir fehlt es nicht schwer, Jeremias Gefühle zu verstehen. Herr, wie lange noch? Warum antwortest du nicht? 0:2 steht es. Und es sieht nicht gut aus. Aber es kommt noch schlimmer. 3:0, 0:3. Siehe, ich bin zum täglichen Gelächter geworden. Jedermann spottet über mich. Das ist das Schlimmste, was passiert, nicht? Das ist das Schlimmste, was passiert. Fragt mal eure Enkeln oder Kinder in der Schule. Das Schlimmste, wenn die anderen über einen spotten. So bin ich zum täglichen Gelächter geworden. Jedermann spottet über mich. Warum? Die Menschen glauben seiner Botschaft nicht. Gewalttat und Zerstörung hatte Jeremia anzukündigen. Ist ja keine tolle Botschaft, nicht? Überhaupt nicht. Und er ist nicht zu beneiden. Er hat kein Evangelium, keine frohe Botschaft von Gott erhalten. Gericht muss er verkündigen. Ehrlich gesagt, beim Lesen mancher biblischer Texte kommt bei mir auch wenig Freude auf. Ich bin jetzt wieder im Alten Testament, habe bei 1. Mose angefangen. Die trockene Lektüre im 1. Chronikbuch, nur Namen, 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 Namen. Aber ich muss da durch. Das ist auch Gottes Wort. Und dann die Kriege, wo Söhne ihren Vater ermorden, um König zu werden. Kommt da Freude auf? Und deshalb kann ich Jeremia schon verstehen. Während meiner Ausbildungszeit im Internat hatte ich den Jeremia, ich weiß nicht wie viel Mal, durchgelesen. Und im Internat war dann die Möglichkeit, beim Frühstück irgend noch etwas so aus der sogenannten stillen Zeit weiterzugeben. Und ich stand jeden Morgen auf nach dem Frühstück und hatte was aus Jeremia zu erzählen. Wieder eine neue Weisheit. Ach, schon wieder Jeremia, war die Reaktion der Mitschüler. So ist es doch. Unangenehmes schieben wir gern vor uns her. Da reden wir nicht drüber. Obwohl wir wissen, wir müssen mal auch das heiße Eisen anpacken. Aber wir schieben es vor uns her. Und was passiert? So ein Bulldozer kann einen gewissen Haufen Erde weiterschieben. Und dann hört's auf. Dann drehen die Ketten durch oder die Reifen. Dann geht's nicht mehr. Und wenn wir solche Botschaften weiter zu sagen wie Jeremia, wenn wir mal mit den Tacheles reden müssen, mit den Kindern. Meine Frau in der Bahnhofsmission hat immer solche Leute dort, mit denen muss auch mal Tacheles geredet werden. Die Folge ist dann, dass sich vieles anstaut und dann ein kleiner Funken genügt, um zu explodieren. Dann gehen wir in die Luft wie das HB-Männchen, nicht früher in der Werbung. Wumm. Gott lässt auch Gericht verkünden. Die Botschaft vom Kreuz ist nichts anderes als eine Gerichtsbotschaft. Ist uns das bewusst? Das ist eine Gerichtsbotschaft. Einzelnen Menschen, aber auch Volksgruppen. Und die Bibel enthält die Kommunikation wie im richtigen Leben. Oft fällt es uns schwer, den richtigen Ton zu finden. Darauf kommt es an. Der Ton macht die Musik. Theologen sind auch nicht besser. Sind sehr anfällig auf diesem Gebiet. Scharfe Worte, Anklage, Schuldzuweisungen, Verurteilungen, wenn es so um gewisse Lehrfragen geht. Dabei hat auch das Gericht etwas Befreiendes. Wieder so etwas aus den Kindheitserfahrungen. Ich hatte mal wieder etwas ausgefressen. Nicht nur einmal, das passierte ja jede Woche oder jeden Tag, mindestens zweimal oder dreimal. Und es wurde bemerkt, dass da irgendetwas anders war. Nur eins war noch nicht bewusst, dass ich es war, der etwas da ausgefressen hat, der einen Blödsinn gemacht hat. Und wisst ihr, was ich dann so gefühlt habe? Mir wurde mulmig. Ich hatte immer Angst davor, dass es rauskommt, nicht? Ich hatte ein ganz, ganz mulmiges Gefühl. Ich war erst wieder fröhlich, wenn die Angelegenheit geklärt war. Nur damals ging das auch noch mit einem Klaps, nicht? Auf den Hosenboden. Dann war ich frei. Interessant, nicht? War es entdeckt? War geklärt worden? Wenn es sein musste, hatte ich meine Strafe bekommen und ich konnte wieder fröhlich meinen Weg ziehen. Gericht hat auch etwas Befreiendes. Die gesamte Schöpfung steht unter dem Gerichtsurteil Gottes. Sie braucht aber nicht darunter zu bleiben. Es gibt den Freispruch. Wodurch? Jesus, er hat das Gericht auf sich genommen. Wie? Kehr um, verlass den Weg ohne Gott, heißt das seit Golgatha. Und diese Botschaft wird täglich den Menschen verkündet. Ich habe eine ganz alte Zahl im Hinterkopf gespeichert. Da hat jemand mal rausgefunden. Ich weiß auch nicht, wie das immer geschieht. Aber da heißt es dann, ja, jeden Tag bekehren sich 60.000 Menschen. Nicht in Deutschland, sondern in der ganzen Welt. Kann vielleicht ein bisschen mehr sein. Aber es ist auch eine schöne Zahl, nicht? Über die kann man sich freuen. Jeden Tag 60.000 Menschen. Aber wir haben immer so das Empfinden, nicht alle glauben dem Evangelium. Ich saß in der Evangelisation, in der ich mich da entschieden hat. Ich war schon Jungscharleiter, muss ich sagen, und neben mir saß ein Jungscharler, der mir dann nochmal so richtig den Stuss gegeben hat, doch nach vorne zu gehen. Und wir beiden waren davon überzeugt, Warum gehen nur so ein paar Hansels nach vorne? Wir waren beide so begeistert von der Botschaft, die wir gehört haben. Jetzt muss doch jeder aufstehen. Jetzt muss doch jeder aufstehen, nach vorne gehen. Das Leben Jesu übergeben. Wir waren davon überzeugt. Oh, die blieben alle sitzen. Nur ein paar wenige standen auf. Vielleicht waren die alle bekehrt, ich weiß es nicht. Nicht alle glauben dem Evangelium. Im Gegenteil, das Kreuz, der Wegweiser zur Vergebung, ist zur Torheit geworden oder zum Schmuckstück. Hat Paulus schon festgestellt. Und darum 0:4. Herr, ich will dein Wort nicht mehr verkündigen. Diese Phase hatte ich auch. Ich kniete vor meinem Bürostuhl und habe dem Herrn etwas vorgeheult und ich sage, ich habe keine Lust mehr. Ich will nicht mehr. Weil ich auch so in dieser Phase war, keiner hört, keiner will es hören. Zum Glück ging noch vor dem Amen das Telefon. Und ich wurde gefragt, ob ich nicht als Evangelist eine Woche dort im Zelt evangelisieren will. Aber ich war in dieser Phase. Herr, ich will dein Wort nicht mehr verkündigen. Ich will seiner nicht mehr gedenken, will nicht mehr reden in seinem Namen. Boah! Schweigen will der Prophet. Zurückziehen will er sich, eine Auszeit nehmen. Aus der Distanz schaut er sich das Treiben der Menschen an. Doch in seinem Inneren wird er nicht ruhig. In seinem Herzen brannte es. So beschreibt er Gottes Reden. Jede willentliche Unterdrückung des Gotteswortes birgt als Gegenschlag ein Aufbegehren mit sich. Beispiel Erdbeben und Vulkan. Wenn da irgendwo Erde heruntersackt, kommt auf der anderen Stelle der Vulkan hoch. Habe ich schon in der Grundschule gelernt. Da muss auf der einen Seite muss etwas runterdrücken, die Erde, und dann kommt das auf der anderen Seite hoch. Jeder Versuch, Gottes Reden zu verdrängen, führt zur inneren Unruhe. So schnell lässt Gottes Geist sich nicht beiseite schieben. Jedes vom Heiligen Geist kontrollierte Gewissen meldet sich, wenn der Verstand etwas verdrängen möchte. Psalm 32, 1-4. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. War auch so einer, er wollte nicht mehr, aber konnte dem nicht standhalten. Bei beiden Betern, hier in den Psalmen oder auch bei Jeremia, bewirkt das Verschweigen eine Verschlimmerung ihres Zustandes. Beim Psalmisten ist es die Schuld, bei Jeremia ist es Gottes Wort. Und beides können wir miteinander verknüpfen. Verschweigt der Jeremia Gottes Wort, dann wird es ihm zur Sünde. Das spürt er hier. In diesem Kampf steht er. Jeremia versucht, das Schweigen und Brennen auszuhalten, aber es gelingt ihm nicht. Er muss seinen Mund wieder öffnen, um das Wort seines Herrn zu verkündigen. Doch so schnell geht es nicht. 0:5. Herr, warum wurde ich überhaupt geboren? Boah, das ist eine Frage. Warum wurde ich überhaupt geboren? Hammerstarke Worte benutzt Jeremia, um Gott anzuklagen. Verflucht sei der Tag, da ich geboren wurde. Boah, wer hat das schon mal von sich gesagt? Harte Worte, nicht? Und ich bin froh, dass diese Kommunikation zwischen Jeremia und Gott auch niedergeschrieben ist in seinem Wort. Dass nichts geglättet ist, nichts geschönt wird. Hiob, der schwer geprüfte Mann Gottes, äußert ähnliche Sätze. Jeremia verflucht nicht nur den Tag seiner Geburt, er verflucht auch den Menschen, der seinem Vater verkündigte, ein Sohn ist dir geboren. Und dann stellt der Prophet die Urfrage aller Fragen. Warum bin ich überhaupt in dieser Welt? Warum bin ich überhaupt in dieser Welt? Und er setzt noch einen drauf. Warum bin ich nicht im Schoß meiner Mutter geblieben? Wahnsinn. Also ich habe das nur mal so gehört von Ärzten, Gynäkologen und so, dass der kleine, heranwachsende Mensch dort im Mutterleib sich sehr wohl fühlt. Und wenn er dann raus muss in diese grausige Welt, dann will er eigentlich nicht. Weil es viel schrecklicher ist hier draußen. Da ist er gut aufgehoben, der Mensch. Warum bin ich nicht im Schoß meiner Mutter geblieben? Jeremia fragt nach dem Sinn seines Dienstes. Er sucht einen Halt. Und dabei schaut er in sich hinein. Und was entdeckt er dort? Ein verzweifeltes Ich. Ein angeschlagenes Gewissen. Also nichts, was ihn aufmuntert. Nichts, was ihm Zuversicht und Ruhe verspricht. Jeremia ist ein geschlagener Mann. 0:5. Schlusspfiff? Nein, Halbzeit. Also jetzt kommt nicht die zweite Hälfte der Predigt. Mal alle Angst wegzunehmen. Die Verse 11 bis 13. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Sie müssen ganz zu Schanden werden, weil es ihnen nicht gelingt. Ewig wird ihre Schande sein und nie vergessen werden. Und nun, Herr Zebaoth, der du die Gerechten prüfst, Nieren und Herzen durchschaust, lass mich deine Vergeltung an ihnen sehen, denn ich habe dir meine Sache befohlen. Singet dem Herrn, rühmt den Herrn, der des armen Leben aus den Händen der Boshaften errettet. Mitten in diesen depressiven Sätzen finden wir Worte, die Jeremia und uns hoffen lassen. Er hat den Halt gefunden, den er in seiner Verzweiflung gesucht hat. Der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Meine Feinde werden straucheln. Sie werden sich schämen. Er prüft die Gerechten. Auf dich, Herr, habe ich mein Anliegen gewälzt. Er hat meine Seele gerettet. 6:5 für Jeremia. Ist das nicht toll? Spitze, nicht? Diese Erfahrungen mit Gott haben das Herr dennoch bewirkt. Obwohl er so verzweifelt war, obwohl er aufgeben wollte, hat er gesagt, Herr, dennoch. Und das zieht sich immer wieder durch den ganzen Propheten. Wir haben ein Sprichwort, das heißt, Vorbeugen ist besser als heilen, oder? Die Erfahrungen Jeremias können ein Hinweis sein, es nicht so weit zu kommen zu lassen wie bei Jeremia. Wir können allein unseren Glauben nicht meistern. Wir brauchen den Bruder und die Schwester, die mit uns diesen Weg gehen. Alleine schaffen wir es nicht. Jesus hat sie auch immer schon 2:2 ausgesandt. Er hat sie nicht alleine gesandt. Und Paulus hat ja auch immer wieder Menschen um sich gesammelt. Er hat immer im Team gearbeitet. Als ich evangelisiert habe, in Zelten und in Sälen und so, habe ich immer mit einem Team zusammengearbeitet. Und wir hatten dann immer am anderen Morgen Manöverkritik. Wir brauchten die gegenseitige Korrektur. Und Jeremia hatte keinen. Er war alleine. Und er musste zölibatär leben. Der durfte noch nicht mal heiraten. Vielleicht war das gut für ihn. Der hätte andere noch mit hineingezogen, da seine Familie und seine Frau. Kapitel 16. Gott hat es ihm verboten zu heiraten. Das hat nicht die katholische Kirche erfunden. Das hat Gott für Jeremia schon bestimmt. Kapitel 16 kann man es lesen. Er war alleine, total alleine. Wir können den Glauben nicht alleine meistern. Und ich freue mich, dass ihr in der Gemeinde auf dem Weg seid, Hauskreise für alle anzubieten. Für alle, nicht nur für ein paar Besondere, sondern für alle. Ich weiß von einer lutherischen Gemeinde im Norden von Deutschland. Ich sage den Namen, ich sage auch nicht die Stadt. Da hat der evangelisch-lutherische Pastor sich bekehrt. Das passiert auch noch. Und dann ist die Gemeinde reformiert worden, im wahrsten Sinne des Wortes. Bis dahin, dass sie sogar ein Taufbecken für Erwachsene hatten in ihrer Kirche. Und die Folge war, dass die Menschen, die zum Glauben gekommen sind, oder auch andere, waren auf einmal über 40 Hauskreise. Über 40 Hauskreise. Dort haben sie sich versammelt. Und sind dem nachgegangen, was sie am Sonntag gehört haben. Yonggi Cho habe ich kennengelernt, diesen großen Pastor aus Südkorea. Seine letzte Konferenz, die er hier in Europa hatte, in der Schweiz. Und der hat erzählt, dass er 10.000 Leute waren da in der Gemeinde. Und seine Gemeinde war so groß. Und er wusste, das geht nicht. Dann hat er Hauskreisleiter bestimmt. Maximal durfte der Hauskreis nur 32 Personen beinhalten. Und er hat Woche für Woche die Hauskreisleiter geschult. Der hat ihnen das Thema vorgegeben. Also da waren nicht die Israel-Freaks, die Endzeit-Freaks oder die Charismatischen oder die Gesetzlichen irgendwo unter sich und kochen ihre Suppe. Nein, das wurde von vorne, wurde das weitergegeben. Auch eine Möglichkeit. Da bekommen dann diejenigen, die Verantwortung haben, auch eine Hilfestellung. Es ist gut, diese Hauskreise zu installieren und zu haben und so viel wie möglich dort einzuladen. Wisst ihr, was auch noch gut ist für einen Hauskreis? Mal nicht zusammenzukommen, um zu labern. Um zusammenzukommen, um miteinander zu schweigen. Still zu werden. Wenn ich das versuche, still zu werden, das dauert 10 Minuten. Dann kommen so viele Gedanken, die schwirren hier durch und ich komme gar nicht dazu zu beten. Einfach mal still zu werden. Und so still, dass wir dann Gottes Reden hören. Im Hauskreis sind nicht die Meinung von X oder von Y gefragt, sondern im Hauskreis ist das gefragt, was Gott will. Und das erfahren wir nur, wenn wir still werden. Wenn wir ihn reden hören. Und das wünsche ich euch auch, dass das geschieht. Dass dort in diesen Hauskreisen die Stille eintritt, dass Gott zu euch reden kann. Als Ermutigung, das Angebot reichlich zu nutzen, zitiere ich, wie kann es anders sein, Dietrich Bonhoeffer. Der Christ braucht den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird. Denn aus sich selbst kann er sich nicht helfen, ohne sich um die Wahrheit zu betrügen. Damit ist zugleich das Ziel aller Gemeinschaft der Christen deutlich. Sie begegnen einander als Bringer der Heilsbotschaft. Und ich denke, er ist prädestiniert, das zu sagen, denn er hat sich immer wieder Theologiestudenten um sich gesammelt. Er hatte gar nicht diese große Gemeinde. Er hatte immer nur die kleine Gemeinde um sich. Und mit denen hat er gearbeitet und auch gelebt. Amen.